Wir feiern 75 Jahre BUWOG und machen deshalb heute eine History-Folge. Wir sprechen über die Entwicklung der BUWOG seit 1951 und tun dies mit zwei ehemaligen BUWOG-Managern, Gerhard Schuster und Daniel Riedel.
Aber ja, die Wohnungsnot war groß und für Beamte sollte ein spezielles Angebot geschaffen werden und dazu ist wohl die BUWOG gegründet worden.
Das ist die Ausdifferenzierung des Angebotes, sowohl inhaltlich als auch regional. Das ist, glaube ich, das, was in den letzten Jahren hervorragend gelungen ist.
Also selbst nach dem Ausscheiden der BUWOG aus der Gemeinnützigkeit unterliegt der historische Bestand, der bis 2001 errichtet wurde, nach wie vor dem Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz und damit auch den sozialen Regularien von gemeinnützigen Geförderten.
Das hat schon gezeigt, dass beide Welten in einem Unternehmen lebbar sind und dass die Leute, wenn man es entsprechend aufbereitet und kommuniziert, verstehen, dass man sowohl marktorientierte, auch profitmachende Wohnungsprojekte entwickeln kann und dass man auch mit sozialer Verantwortung einen Bestand verwaltet, aber auch neue leistbare, geförderte Wohnungen schaffen kann.
75 Jahre BUWOG. Unser Thema jetzt.
Glücklich wohnen. Der BUWOG-Podcast.
Am Mikrofon ist Michael Diwe, herzlich willkommen. 1951, wenige Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, wurde die BUWOG gegründet. Heute ist die BUWOG führender Wohnimmobilienentwickler im deutschsprachigen Raum und noch vieles mehr. Über die Entwicklung der BUWOG in 75 Jahren sprechen wir heute mit zwei Gästen, die selbst an der Spitze der BUWOG standen. Gerhard Schuster, Geschäftsführer von 1996 bis 2013 und Daniel Riedel bei der BUWOG seit 2004, hat später als CEO die BUWOG AG an die Börse gebracht und war 8 Jahre lang im Vonovia-Vorstand als Chief Development Officer bis Mai 2026. Herzlich willkommen Ihnen beiden, Gerhard Schuster.
Herzlich willkommen, schönen Tag aus Wien.
Und Daniel Riedel.
Hallo aus Berlin.
So, wir blicken ein bisschen zurück auf 75 Jahre BUWOG. Wenn Sie diese Geschichte der BUWOG in drei Begriffen zusammenfassen müssten, welche wären das?
Also für mich wäre das ganz eindeutig glücklich und wohnen, ein Slogan, der unter der Ära von Gerhard Schuster entstanden ist und wofür die BUWOG heute nach wie vor steht, der Claim, den wir nach wie vor verwenden. Und das dritte Wort wäre wohl Veränderung. In meiner Zeit, aber sicher auch davor, war die BUWOG quasi von kontinuierlicher Veränderung geprägt. Und ich nehme nicht an, dass das jetzt ein Ende findet, sondern wird wohl so weitergehen.
Gerhard Schuster, die BUWOG in drei Worten oder in drei Begriffen.
Ja, ich übernehme die drei Angebotenen schon sehr gerne und füge vielleicht noch einen vierten hinzu. Und das ist die Ausdifferenzierung des Angebotes, sowohl inhaltlich als auch regional. Das ist, glaube ich, das, was in den letzten Jahren hervorragend gelungen ist.
Nun schauen wir ein bisschen in der Geschichte zurück. 1951 wurde die BUWOG gegründet, Herr Schuster. Wissen Sie noch oder kann man irgendwo nachlesen, wie die geschichtlichen Rahmenbedingungen waren? Warum kam man überhaupt darauf, eine solche Institution in Wien zu gründen?
Es war wahrscheinlich die naheliegende Ausweich- oder Lösekonstellation für Österreich und Wien nach den Folgen des Zweiten Weltkrieges, unglaubliche Wohnungsnot und auch unter der Beamtenschaft, die ja an sich eher in sicheren Umfeld arbeitet, hat man gesehen, es fehlt Wohnraum und es gab schon vorherangehende Beispiele, dass selbst die öffentliche Hand, Bund und Länder, die Eigentümerschaft von gemeinnützigen Wohnbaugesellschaften übernommen haben und das ist damals mit der BUWOG passiert, um eben für Beamte leistbaren Wohnraum in unterschiedlichen Qualitäten zur Verfügung zu stellen.
Unser früherer Kollege Robert Pur hat immer wieder den Begriff Wohnungsfürsorgeunternehmen für Beamte geprägt. Kann ich mich noch gut erinnern, als quasi Kern oder als Wurzel des Unternehmens BUWOG.
Also Bundeswohnbaugesellschaft, da steckt heute noch in dem Wort BUWOG da drin. Tatsächlich, wir haben mal geschaut, 21% des gesamten Wohnungsbestandes war nach dem Zweiten Weltkrieg in Wien stark beschädigt oder auch unbewohnbar. Das heißt, Wohnraummangel, wohin man schaute, und da musste schnell aufgebaut und auch neu gebaut werden.
Absolut, wobei, wenn ich mir heute deutsche Großstädte ansehe, ist Wien ja ganz offensichtlich noch glimpflich davon gekommen. Aber ja, die Wohnungsnot war groß und für Beamte sollte ein spezielles Angebot geschaffen werden, und dazu ist wohl die BUWOG gegründet worden.
Es wurde dann viel gebaut in den Nachkriegsjahrzehnten, in den 60ern und 70ern. Wir haben mal nachgeschaut, 1970 wurde die 10.000. Wohnung übergeben. Die BUWOG selbst als Unternehmen wächst auch. Es gibt da diverse Verschmelzungen und Zukäufe. Die BWOG und die ÖGSG, wissen Sie noch, was das für Firmen waren?
Also ich weiß es auch nur aus Erzählungen. Es hatte zu der Zeit, wie ich gekommen bin, also Mitte der 90er Jahre, keine wahrnehmbare Relevanz mehr. Die Bestände wurden integriert und nach einem einheitlichen System bewirtschaftet und vor allem auch nach einem einheitlichen System vergeben, unter Anführungszeichen. Also da war nichts von Mietersuche und von entsprechenden Vertriebsaktivitäten die Rede, sondern es ging darum, über die diversen Stellen in den Ministerien oder in den Finanzlandesdirektionen die verfügbaren Wohnungen an die bedürftigsten Leute oder an die Leute zu bringen, die es am dringendsten gebraucht haben.
Die hatten ja zum Teil auch Einweisungsrechte, die Ministerien, also konnten frei werdende Wohnungen ihren Mitarbeitenden zuweisen. Was vielleicht die BUWOG immer schon gekennzeichnet hat, dass es auch einen Development-Betrieb gab, also die Wohnungen selbst gebaut wurden. Zum Teil sind die Wohnungen aber auch in Kooperation mit anderen Bauträgern entstanden, wo die BUWOG quasi in größeren Projekten einen Anteil für Beamte übernommen hat. Aber ein guter Teil der Wohnungen, die die BUWOG heute noch besitzt, ist tatsächlich selbst entwickelt und selbst gebaut worden.
Das heißt aber auch, der Immobilienbestand war immer heterogen. Historisches, wieder instand gesetztes, repariertes und auch neu gebautes galt es gleichermaßen dann zu verwalten, richtig?
Das ist so, wobei der größte Teil nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden ist. Es gab nur ganz, ganz wenige Ausnahmen, wie, glaube ich, das Objekt in der Salesianergasse, das aus der Zwischenkriegszeit für militärische oder Offizierszwecke entstanden ist oder so, was wir kaum haben oder erst durch die Convert mit der Vonovia zu uns als BUWOG kam, sind die Jahrhundertwende-Objekte, das klassische Wiener Zinshaus, das kam erst später dazu.
Was würden Sie sagen, wie hat sich über die Jahre der ursprüngliche Gründungsgedanke, die Sozialorientierung, dieses Gemeinwohlorientierte, wie hat sich das weiterentwickelt oder wie ist das auch heute noch Teil der DNA der BUWOG, Herr Schuster?
Na, ich glaube, das ist so eine Weiterentwicklung schon aus dem schon erwähnten Spezialentwicklungs-Know-how der BUWOG. Es gab eine eigene quasi Bau- und Planungsabteilung. Da wurden sehr kostengünstig, sparsame, recht ähnlich aussehende Gebäudekomplexe gebaut, und man hat dabei geschaut, dass man die wesentlichsten Bedürfnisse der Leute dort leistbar abdeckt. Und je länger das gelaufen ist, umso mehr wurde klar, dass sich die Anforderungen und die Bedürfnisse der Leute sehr stark verändern, ausdifferenzieren. Ein Justizbeamter braucht was anderes wie eine Lehrerin, am Land ein Zollbeamter an der Grenze vielleicht was anderes wie eine Universitätsprofessorin in Wien. Und so kam es dann schon zu einer sehr starken Ausdifferenzierung und das sich Beschäftigen damit, was will denn der Kunde. Also das Kundenorientierungsprinzip ist dann einfach immer stärker geworden und es war klar, man will nicht an den Kundenbedürfnissen vorbei produzieren.
Bis zum Jahre 2001 war tatsächlich die BUWOG ja auch ein gemeinnütziges Unternehmen, ist danach erst aus der Gemeinnützigkeit ausgeschieden, was auch den österreichischen Bestand, vor allem den vor 2001 entwickelten, anlangt, so unterliegt, der dem Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz. Es gibt ein eigenes Gesetz dafür. Und der Robert Pur hat den Grundsatz geprägt, einmal WGG, immer WGG. Also selbst nach dem Ausscheiden der BUWOG aus der Gemeinnützigkeit unterliegt der historische Bestand, der bis 2001 errichtet wurde, nach wie vor dem Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz und damit auch den sozialen Regularien von gemeinnützigem geförderten Wohnbau. Das bleibt also diesen Objekten für immer und ewig erhalten.
Nun wird nicht jeder das Gemeinnützigkeitsgesetz auswendig kennen. Erklären Sie mal, was hatte es damit auf sich oder inwiefern war dieses Gesetz sozusagen eine Hausordnung für die Frage, wie die BUWOG umgeht mit Kunden, wie Kunden an Wohnungen drankommen?
Ich glaube, das wesentlichste Prinzip ist das Kostenprinzip.
Das Kostendeckungsprinzip ist sicherlich das zentrale Prinzip, dass eben festgestellte, genehmigte Kosten dann in eine laufende Miete umgerechnet werden und auch die übrigen Nebenkosten können nur ohne irgendwelche Gewinnaufschläge oder ähnliches weiterverrechnet werden. Und Gewinne, die letztlich trotzdem aus der Produktion von Wohnungen und der Vermietung gemacht werden, die müssen wieder in neue Projekte oder in die Verbesserung, Instandhaltung etc. investiert werden und dürfen nicht an die Eigentümer ausgeschüttet werden. Das heißt, dürfen schon, aber nur sehr, sehr limitiert ausgeschüttet werden. Damit ist ein Finanzierungskreislauf gesichert, dass dieses Geld immer wieder zur Sicherung der Wohnung, zur Verbesserung der Wohnung oder zum Bau neuer Wohnungen verwendet wird.
Nun wollte man irgendwann wachsen und hat eine Privatisierung angestoßen. Da sind wir historisch im Jahr 2004. Grundlage für den späteren Börsengang. Herr Riedel, Sie haben damals diese Phase mit begleitet. Sie beide haben diese Transformation miterlebt. Diese Privatisierung, was war das für ein Projekt? Also raus aus der Gemeinnützigkeit per Entscheid und dann?
Genau. Mit 2001 ist die BUWOG-Kraftgesetz mit anderen Gesellschaften aus der Gemeinnützigkeit ausgeschieden als Vorbereitungshandlung für die spätere Privatisierung. Das war die schwarz-blaue Regierung in der Zeit, in der Privatisierungen an der Tagesordnung waren. 2004 ist die BUWOG mit drei anderen Gesellschaften dann privatisiert worden in einem Prozess, der dann über sehr, sehr viele Jahre sehr viele Gerichte beschäftigt hat und den damaligen Finanzminister ins Gefängnis gebracht hat. Nichtsdestotrotz ist die BUWOG damals 2004 an ein Konsortium unter anderem mit der Immofinanz verkauft worden. Die BUWOG selbst direkt an die Immofinanz gegangen. Es gab noch eine Schwestergesellschaft, die ESG, die dann aus dem Konsortium ebenfalls an die Immofinanz ging. Und damit war die BUWOG samt Schwestergesellschaft dann mit 2005 ein 100% Tochterunternehmen der börsennotierten Immofinanz und damit Teil eines auf Gewinn ausgerichteten Immobilienunternehmens.
Ja, die wesentliche quasi Weichenstellung war eben die sogenannte Aufhebung der Wohnungsgemeinnützigkeit. Damit ist es möglich geworden, dass die Gewinne eben nicht wieder investiert werden müssen und nur zu einem kleinen Teil ausgeschüttet werden können. Aber die gesamten Mietzinsregelungen des schon bestehenden Wohnungsportfolios sind bestehen geblieben und nur das, was neu gebaut wurde, um es zu vermieten oder zu verkaufen, dafür galten eben dann die normalen Wohnungsmiet- oder Wohnungseigentums- und Kaufvertragsregelungen. Bestimmungen, nicht? Und das war so quasi die Grundlage, dass man dann eben sehr Unterschiedlichstes auch entwickeln konnte vom geförderten Wohnbau, wo man halt dann das Förderungsrecht zu beachten hatte, oder vom freifinanzierten, wo man letztlich an die Marktbedingungen angepasst sich überlegen musste, was wird gebraucht und was wird dann auch angenommen und entsprechend Miete oder Preis gezahlt.
Genau, das war aber auch unser Job, Gerhard, gemeinsam mit dem Robert Pur waren wir 2004 zu dritt in der Geschäftsführung, und der Job war, das Geschäftsmodell so auszurichten, dass wir in der Lage sind zu wachsen. Heißt, wir haben Mietwohnungen fürs eigene Portfolio entwickelt, damals glaube ich es noch schwerpunktmäßig gefördert, wenig freifinanziert, es kam dann auch später erst dazu, und haben das Projektentwicklungsgeschäft forciert, indem wir dann neben den Mietwohnungen auch Eigentumswohnungen zum Verkauf gebaut haben.
Was war denn so in Ihrer Erinnerung in den Jahren 2004 und folgende die größte unternehmerische oder vielleicht auch kulturelle Herausforderung bei diesem Systemwechsel? Also raus aus der Gemeinnützigkeit in die Privatisierung, auch mit dem Blick irgendwie an die Börse zu gehen.
Also das Wichtigste war, die Mitarbeitenden mitzunehmen. Das war gar nicht so einfach. Es ging dann darum, auch ein paar wichtige und spürbare Schritte zu setzen. Wir haben die Zentrale am Hietzinger Quai geräumt, komplett kernsaniert und sind dorthin wieder zurückgezogen, aber in eine völlig veränderte Bürolandschaft mit viel Transparenz, mit offenen Strukturen, wo Zusammenarbeiten deutlich leichter möglich war als davor. Ich kann mich noch erinnern, dass wir gemeinsam eine hunderte Seiten starke Strategie ausgearbeitet haben, das, glaube ich, auch höchst sinnvoll war. Was weniger sinnvoll war, war diese hunderten Seiten dann auch den Mitarbeitenden zu präsentieren. Das hätten wir, glaube ich, vorher deutlich eindampfen sollen. Also das würde ich heute so nicht mehr machen. Ich weiß nicht, wie viele Stunden wir da am Twin Tower vor, keine Ahnung, 200-300 Mitarbeitern das präsentiert haben, die alle, glaube ich, nach einer Stunde schon völlig ermüdet waren. Aber ja, ich glaube, Kern war, wir waren vorher ein Wohnungsfürsorgeunternehmen für Beamte und Ziel war es, ein Dienstleistungsunternehmen zeitgemäßer Natur zu gestalten, das auf Gewinn ausgerichtet ist, aber mit der sozialen Verantwortung, die nochmal Wohnen mit sich bringt, und mit dem Erbe eines dem Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes unterliegenden Portfolios sinnvoll umzugehen. Und das, glaube ich, haben wir in den Jahren ganz solide gemacht und sind dann zu einem der Top-Bauträger auch in Wien geworden.
Es hat schon gezeigt, dass beide Welten in einem Unternehmen lebbar sind und dass die Leute, wenn man es entsprechend aufbereitet und kommuniziert, verstehen, dass man sowohl marktorientierte, auch profitmachende Wohnungsprojekte entwickeln kann und dass man auch mit sozialer Verantwortung einen Bestand verwaltet, aber auch neue leistbare, geförderte Wohnungen schaffen kann. Diese beiden Welten sind miteinander vereinbar und das haben die Leute auch angenommen und, glaube ich, gut umgesetzt.
Und der Prozess ist aber auch nicht erst mit 2004 mit dem Eigentümerwechsel ins Laufen gekommen, sondern da hast du vorher ja schon einiges in Bewegung gesetzt in Richtung Transformation, auf dem wir dann gemeinsam aufbauen konnten.
Ja, das stimmt.
Dann geht's weiter Richtung 2014. Der Börsengang am 28. April 2014 gelang über eine Abspaltung von der Immofinanz AG. Herr Riedel, ein Börsengang eines Immobilienunternehmens im Jahr 2014. Wie sexy war das damals? Wie begehrt waren die Aktien? Gab es da eine Blaupause, wo man wusste, wie man es macht?
Die Blaupause war tatsächlich eine Spin-off-Transaktion von Siemens, nämlich die von Osram. Es war also eine Spaltungstransaktion. Kein klassischer Börsengang im Sinne, wir haben Aktien an Anleger verkauft, sondern dieser Spin-off, diese Spaltungstransaktion hat dazu geführt, dass Immofinanzaktionäre in ihren Depots nach dem Spaltungsvorgang auch BUWOG-Aktien vorgefunden haben. Und daran anschließend dann der Börsenhandel begonnen hat. Wenn ich mich richtig erinnere, wurde ein Kurs von 8 bis 10 Euro in Aussicht gestellt und ich glaube, es waren am Ende 13, mit denen wir dann an die Börse gegangen sind. Das heißt, das ist deutlich höher gewesen, als die Annahme der Investmentbanken war. Was damals unique war, tatsächlich ist die Tatsache, dass wir mit Development Business an die Börse gingen. Damals waren die deutschen Wohnungsunternehmen, die an der Börse waren, alle vom Development befreit worden. Das heißt, Development bedeutet Risiko, bedeutet Unsicherheit. Und diese Aktivitäten wurden von den Private Equity Unternehmen, die die deutschen Mitbewerber an die Börse gebracht haben, vorher eingestellt. Wir kamen mit substanziellem Development Exposure und das war schon Aufgabe für mehrere Jahre, in der Investor Education global den Investoren zu erklären, dass man mit dem Development von Wohnimmobilien, also dem Neubau von neuen Gebäuden fürs Portfolio und für den Verkauf tatsächlich Geld verdienen kann auf einer recurring basis, also auf wiederkehrendem Erfolg aufbauend tatsächlich, dass wir damit Wert schaffen, der an der Börse auch gesehen wird. Das war eine ziemliche Herkulesaufgabe, weil eben so am Kapitalmarkt nicht gewöhnt. Da war Mietenkassieren angesagt und Instandhaltung optimieren, aber nicht neu bauen und Wohnungen verkaufen.
Herr Schuster, erinnern Sie sich noch an diese Zeit? Waren damals von diesem Weg alle überzeugt oder gab es da auch Vorbehalte?
Es gab eben die grundsätzlichen Vorbehalte, weil es eben damals in der Immobilienbranche ein paar so mehr oder weniger außer Streit stehende Grundprinzipien gab. Das eine ist, dass man nach Möglichkeit nicht Assetklassen vermischen soll, sondern man soll entweder Wohnen machen oder man soll Büro machen oder man soll Einkaufszentren machen. Das war das eine. Und das zweite, was Daniel ja gesagt hat, dass im Entwicklungsgeschäft halt immer eine Risikokomponente drinnen ist und die wird schwerwiegender eingeschätzt als die Chancenkomponente, die natürlich drinnen ist, dass dann, wenn man es gut gemacht hat, natürlich wesentlich höhere Erträge oder Ergebnisse erzielt werden können. Vor allem dann, wenn es nicht auf langfristige Vermietung angelegt ist, sondern auch auf die kurzfristige Verwertung im Wohnungseigentum. Und da, glaube ich, war schon gut, dass wir diese Vor- und Nachteile gekannt haben. Die waren uns bewusst, die haben wir artikuliert nach innen und nach außen. Und es hat sich dann gezeigt, dass dann, wenn man es richtig einschätzt, die Chancen-Risiken-Konstellationen, dass man damit natürlich mehr Ergebnisse erzielen kann, wie wenn man sich nur auf eine Bestandhalterstrategie konzentriert und beschränkt, ja.
Und Hintergrund der Transaktion von der Immofinanz, der Spin-off-Transaktion, war ja auch die Bereinigung des Immofinanz-Portfolios sektoral. Wir haben zuerst die Hotels verkauft, die Garagen verkauft und der nächste Schritt war, als aus der Sicht der Immofinanz das Portfolio um den Wohnimmobilienbereich zu bereinigen und über diese Spin-off-Transaktion an die Börse zu bringen. 51% wurden da quasi an die eigenen Eigentümer ausgeschüttet. Und 49% im Anschluss daran dann verkauft, um Liquidität für die Immofinanz zu sichern. Das war der strategische Hintergrund.
Sie haben es gerade schon gesagt, die Erstkurs 2014 dann bei 13 Euro über die Jahre. Tolle Kurssteigerung aus heutiger Sicht, über 120%. Das hat den Aktionären offensichtlich Spaß gemacht. Den letzten Geschäftsbericht haben Sie überschrieben mit dem Titel »Goldrichtig investiert«. Punkt. Wie wichtig war für diese Erfolgsstory auch der Sprung nach Deutschland 2010 als Bauträger?
Der war ganz wichtig und zwar nicht nur als Bauträger. Wir sind 2010 über eine interne Transaktion mit der ImmoWest, einer Schwestergesellschaft, nach Deutschland gekommen und haben am Tempelhofer Damm, meiner Erinnerung nach Größenordnung 1500 Wohnungen übernommen. Hessenring, Tempelhofer Damm. Tolle Lagen direkt in der Nähe des ehemaligen Flugfelds. 2012 dann ins Development-Geschäft hier eingestiegen mit der BUWOG Bauträger. Haben aus einem Sanierungsverfahren der Schambertin-Mehrmann-Gruppe den Betrieb übernommen und einzelne Grundstücksgesellschaften. Und das war dann der Start fürs Projektentwicklungsgeschäft hier in Deutschland.
Da gab es ein Quartier, weil es relativ früh an den Start ging, das Quartier 52 Grad Nord mit einem großen See in der Mitte.
genau. Ich erinnere mich gut an die Schotterwüste, da direkt an der Dahme in Köpenick, ein Riesenquartier, ehemalige Chemiefabrik, die noch, glaube ich, von der Treuhand oder mit Treuhandgeldern saniert wurde. Wir in den letzten Jahren dann bebaut haben, also 2012 haben wir das gekauft. 2026 haben wir jetzt, also tatsächlich schon einige Jahre Entwicklung hinter uns. Ich glaube, wir bebauen gerade das letzte Baufeld, 1200 Wohnungen ungefähr sind auf dem Grundstück entstanden. Sehr divers, direkt am Wasser mit einem wunderbaren Wasserbecken, das wir in die Liegenschaft hineingezogen haben. Sponge City, wir lassen dort die Regenwasser, das gesammelte Regenwasser versickern und kühlen damit das Quartier. Wirklich ein toll gelungenes Entwicklungsprojekt.
Also kann man sich angucken, gibt es auch bei YouTube Filme. Herr Schuster, Sie hat es dann auch weitergezogen zu dieser Zeit. Sie haben auch Stadtentwicklung gemacht im Großformat oder im allergrößten Format mit der Seestadt Aspern, einer wirklich wegweisenden 15-Minuten-Stadt. Was konnten Sie da aus der BUWOG-Welt einbringen?
Ich hatte das Glück, dass die BUWOG-Welt zu diesem Zeitpunkt nicht mehr eine ausschließliche Wohnungsfürsorge-Welt war, mit einem sehr eingeschränkten Produktcharakter, sondern dass es schon sehr ausdifferenziert war und dass ich also aus der Integration in diesen Immofinanzkonzern mit verschiedensten Asset-Klassen auch immer wieder mitgekriegt habe, wo was angesagt ist, wo was komplex und schwierig ist. Und genau diese Verbindung der unterschiedlichsten Anforderungen aus den Asset-Klassen ist das, was eine Stadtentwicklung auch braucht. Da müssen diese Dinge gut kombiniert sein. Man muss schauen, dass man Win-Win-Situationen hat und nicht sich konkurrenziert in bestimmten Bereichen, sondern dass das eben gut abgestimmt ist. Und der Masterplan, den man mir damals gezeigt hat, von dem bin ich ausgegangen und habe mir gedacht, ja, das ist ein Modell, ein Konzept, das kann funktionieren und das kann die negativen Auswirkungen, die Stadtentwicklung aufgrund verschiedenster vergangener Konzeptionen auch zu fehlerhaften Entwicklungen geführt hat, ins Bessere wenden. Ja, und das war ein wirklich interessanter Schritt und auch die Erkundungen, die wir noch gemeinsam durchgeführt haben in Berlin. Das Thema Wasser ist ja schon gefallen, haben da auch noch geholfen, weil es einfach sehr, sehr hilfreich war zu sehen, wie werden Umfelder genützt, um was Neues zu schaffen, was mehr kann als das, was man vorher für möglich gehalten hat.
Wir waren ja damals gemeinsam auch unterwegs, haben immer wieder Reisen unternommen, einmal mit dem Architekturzentrum, aber auch in Eigenregie. Meiner Erinnerung waren wir entweder in Kopenhagen oder in Amsterdam im Norden. Wir waren einmal in Bukarest, haben uns angeschaut, was die Immofinanzkollegen mit Adama in Rumänien entwickeln und so weiter. Und haben in der BUWOG dann auch mit der BUWOG drei Bauplätze in der Seestadt bebaut und erst vor kurzem einen weiteren erworben, den wir jetzt mit Gropius im seriellen Holzbau errichten wollen.
Also beide haben in ihren Bereichen weitergemacht und große Quartiersentwicklungen angestoßen. Kann man sich alles angucken auf der Webseite der BUWOG. Verlinken wir gerne. Was waren für Sie die Highlights Ihrer jeweiligen Amtszeit? Sie haben ja doch, wenn ich mal zusammenzähle, so ungefähr 40 Jahre in Summe gestaltet. Was waren da die Highlights in diesen Jahren?
Also die Highlights waren sicher in Wien. Die ersten erfolgreichen Bauträgerwettbewerbe. Also Wien hat so Mitte der 90er Jahre im geförderten Wohnbau umgeschwenkt auf das Konzept von Bauträgerwettbewerben. Und da musste man dann eben Projekte präsentieren, die sowohl architektonisch als auch
wirtschaftlich, bautechnisch, aber auch ökologisch und sozial herausragend waren. Und es ist immer wieder gelungen, da mit guten Architekten und guten Konzepten die Jury zu überzeugen und diese Projekte umzusetzen. Und eben dann auch dieser Wechsel von einer über ganz Österreich verstreuten, ziemlich herausfordernden Entwicklungs- und Verwaltungstätigkeit hin auf eine Konzentration auf den Zentralraum Wien und Umgebung ist gut geglückt. Und dort hat sich die BUWOG, glaube ich, sehr gut als einer der Top-Entwickler positionieren können.
Für mich wären die Milestones einmal ähnlich wie du, Gerhard, die Entwicklung des Bauträgergeschäfts oder Intensivierung des Bauträgergeschäfts, vor allem zuerst in Wien, dann der Schritt nach Deutschland zu gehen, dort zuerst internes Portfolio aus der Immofinanz zu übernehmen, dann weiter zu wachsen, dann auch das Bauträgergeschäft in Berlin zu etablieren und dann mit Sicherheit der Börsegang und die Übernahme durch die Vonovia. Das wären so die Milestones. Das Highlight, das Dauerhighlight wäre für mich die Zusammenarbeit im Team, beginnend von der gemeinsamen Geschäftsführungszeit, die wir hatten, aber generell, es gibt heute noch im Unternehmen Mitarbeitende, die damals schon dabei waren, 30 Jahre plus in der BUWOG verbracht haben und dass wir es nicht nur mit den angestammten Mitarbeitenden, sondern generell mit dem Team aus unterschiedlichen Bereichen, Sektoren, Ländern geschafft haben, aus der guten alten BUWOG eine gute neue BUWOG zu machen. Das ist für mich das eigentliche Highlight, dass das sehr smooth in der Change, die Veränderung, dass es da gelungen ist, die Leute mitzunehmen und gemeinsam Erfolge einzufahren.
Also wenn man auf die 75 Jahre blickt, viele der Herausforderungen sind alte Herausforderungen, die irgendwie immer noch da sind, die Wohnraumschaffung einerseits, das Thema Klimaschutz, schnelles Bauen andererseits. Da redet die BUWOG, gilt als Vorreiter bei nachhaltigen Bauen, auch beim Holzbau. Wie balanciert man das aus? Also Nachhaltigkeit mit dem Anspruch, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen?
Die Antwort ist seriell, die Antwort ist Gropius. Die Antwort ist, dass wir mit entsprechender Technologie digitalisiert in einer Fabrik in Riechen, in Baden-Württemberg, mit Gropius, deren größter Investor wir aktuell sind, das Produkt serielles, leistbares, nachhaltiges Wohnen salonfähig und auch wirtschaftlich machen wollen. Also durch den Einsatz von Robotern, durch den Einsatz auch von künstliche Intelligenz, durch eine komplett durchdigitalisierte Wertschöpfungskette, die Errichtungskosten von Wohnungen so weit in den Griff zu bekommen, dass leistbares und nachhaltiges Wohnen kein Widerspruch in sich ist, sondern wir in den Gebäuden, die wir mit Gropius errichten, beides abdecken können.
Digitalisierung und also Modularität und das, glaube ich, sind die Zukunftshebel, wo man noch weiter an der Leistbarkeit und auch an der Nachhaltigkeit zwar parallel arbeiten kann. Und ich glaube, das ist eine große Herausforderung. Und nicht viele sind, denke ich, so gut vorbereitet auf diese Herausforderung wie die BUWOG.
Das sind schon fast Abschlussworte. Sie dürfen der Jubilarin BUWOG noch etwas wünschen für die nächsten Jahre.
Ja, also ich wünsche der BUWOG, mir und auch den BUWOG-Kundinnen, dass man sich weiter erfolgreich von diesem Markenversprechen glücklich wohnen leiten lässt. Und das Glück wird unterstützt von Nachhaltigkeit und Leistbarkeit.
Daniel Riedel.
Ich wünsche dem Team der BUWOG für die nächsten 75 Jahre Unternehmensgeschichte, dass diese Dinge unter einen Hut zu bringen sind und wir glücklich wohnen, leistbar und nachhaltig für unsere Kunden möglich machen.
Dankeschön an Sie beide. Das waren Gerhard Schuster und Daniel Riedel. anlässlich 75 Jahre BUWOG und Sie beide haben 40 Jahre in Summe, nicht kalendarisch, sondern in Summe mitgestaltet. Vielen Dank.
Sieht man uns zum Glück nicht an. Danke auch.
Gott sei Dank, ja.
Ja, 75 Jahre BUWOG, das ist ein Stück Wirtschaftsgeschichte. Von den Aufbaujahren nach dem Zweiten Weltkrieg über den Börsengang bis zur Internationalisierung hat die BUWOG vieles erlebt. Heute angekommen im Konzern ist sie gleichzeitig dynamischer Developer geblieben. Und das heißt auch, allen Herausforderungen lösungsorientiert begegnen. Egal, ob es Thema Baukosten ist oder Marktveränderung bis hin zu neuen Chancen wie das serielle, modulare und systemische Bauen. Wenn Sie mehr erfahren möchten über die heutigen Aktivitäten des Unternehmens und was die BUWOG so alles baut und plant und gestaltet, dann mehr auf buwog.com. Ich darf verweisen auf zwei weitere Podcast-Folgen. Die Seestadt Aspern, die Gerhard Schuster heute angesprochen hat, gibt es auch nochmal in einer eigenen Folge zu entdecken, Ausgabe 15. Und wenn Sie mehr wissen möchten über Gropius und das serielle Bauen mit Holz, auch ein wichtiges Feld, dann empfehlen wir Folge 18 zu finden, überall wo es Podcasts gibt, natürlich. Und wie immer ist es am besten, Sie abonnieren diesen Podcast, dann hören wir uns alle 14 Tage. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören. 75 Jahre BUWOG. Besondere Folge mit Gerhard Schuster und Daniel Riedel. Dankeschön.
Das war Glücklich Wohnen, der BUWOG-Podcast. Überall, wo es Podcasts gibt und auf buwog.de.